Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Der britische Autor Ian Sinclair gilt als herausragender Vertreter der Psychogeographie. Was das ist, klären wir später. Zunächst aber zu Usama al-Shahmani. Usama al-Shahmani wurde 1971 im Irak geboren. Er hat an der Universität von Bagdad Literatur studiert und er geriet wegen eines regimekritischen Theaterstücks ins Visier der Geheimpolizei. 2002 gelang es al-Shahmani, in die Schweiz zu fliehen. Es folgten 2 Jahre Flüchtlingsunterkunft. 2 Jahre, in denen er sich die deutsche Sprache beibrachte, mit viel Erfolg. 2018 erschien sein erster Roman, In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch in deutscher Sprache. In diesem Roman erzählt al-Shahmani von seiner Ankunft in Europa und davon, wie es ist, ohne Geld, Arbeit und Sprachkenntnisse zurechtzukommen. Al-Shahmanis Erstling wurde von der Kritik sehr gelobt und mehrfach ausgezeichnet. Nun liegt ein 2. Roman vor. Wieder ist es ein langer Titel. Im Fallen lernt die Feder fliegen. Cornelius Wüllenkämper hat das Buch für uns gelesen und sein Beitrag beginnt mit einem Zitat.
Unsere Beziehung hatte schon 9 Jahre gehalten, als er wieder mit meiner Vergangenheit ankam. Konnte das für unsere Zukunft von Belang sein? Ich hasste es, wenn er mich mitleidig anschaute, mich als Opfer sah. Dass ich über die Vergangenheit nicht reden kann, drängt mich noch mehr in diese Rolle.
Zwischen Aida, der irakischen Einwanderin, und ihrem Schweizer Freund Daniel stellt sich zunehmend Sprachlosigkeit ein. Während der 4 Monate, die Aida allein in der gemeinsamen Wohnung in Basel verbringen wird, möchte sie sich mit den Fragen konfrontieren, die sie ihrem Freund nicht beantworten kann und will. Aida scheint vorbildlich integriert zu sein, spricht ohne Akzent, arbeitet als Bibliothekarin an einer Hochschule und hat sich eingerichtet in den westlichen Werten. Doch die Frage nach ihrer Identität zwischen 2 Kulturen ist für Aida längst nicht beantwortet.
Ich begann über den Weg, der mich in die Schweiz gebracht hatte, nachzudenken. Wer wäre ich ohne die Flucht geworden? Und was hat die Flucht aus mir gemacht? Ich war wie ein Affe auf einem dünnen Ast. Man denkt, er würde fallen. Aber er nutzt den Schwung des federnden Astes, um zum großen Stamm zu springen.
Die fließende Grenze zwischen schwereloser Leichtigkeit und haltlosem Fallen ist ein zentrales Motiv in al-Shahmanis Roman. Um sich am Ende der Freiheit zu öffnen, anstatt sich in die Leere zu stürzen, begibt sich Aida in die verschütteten Stollengänge ihrer Lebensgeschichte. Ihr Vater, Theologe an der Religionsschule im irakischen Nadschaf, muss Mitte der 80er Jahre vor der Verfolgung durch das Baath-Regime fliehen. Nach einer abenteuerlichen Irrfahrt durch verschiedene Länder und Flüchtlingscamps wird der Familie 1998 schließlich in der Schweiz Asyl gewährt. Aida, gerade einmal 6 Jahre alt, hat ihre irakische Heimat, das muslimische Leben und die Familientradition nie kennengelernt. Ihr Vater dagegen will schnellstmöglich zurück in das Land, das einst seine Heimat war, und wird sich nie mit den amtlichen Erfordernissen und persönlichen Erniedrigungen des Lebens in der Fremde abfinden.
Wer sein Zuhause verlässt, verliert an Wert. Mit dem irakischen Sprichwort versuchte meine Mutter, ihren Mann zu beruhigen. Wir sind da, weil die Alternative bitter ist, entgegnete mein Vater verdrossen. Ich werde nie so sein, wie Sie mich sehen wollen. Das ist meine Entscheidung, und es interessiert mich überhaupt nicht, wie Sie mich sehen. Sie mögen uns so oder so nicht. Nichts ändere ich an mir, um ans Ufer der Zufriedenheit zu gelangen. Sobald Sie mit mir zufrieden sind, bedeutet das für mich, dass ich meine Identität verloren habe.
Usama al-Shahmani lässt seine Protagonistin Aida ein sehr präzises Bild zeichnen von den systemisch-administrativen, aber auch von den kulturellen Hürden, die verhindern, dass ihre Eltern jemals Fuß fassen in der Fremde. Das Kopftuch, das Aidas Mutter ihr erstmals auf dem Flug in die Schweiz anlegt und das die Tochter im Ausland schützen soll, wird in Europa zum Fanal der Fremdheit. Die stoische Weigerung des Vaters, einer Frau die Hand zu schütteln oder gar die deutsche Sprache zu lernen, weil er sie bis zur baldigen Rückkehr in die Heimat nicht brauche, und auch die Forderung des Sozialamts, der angesehene Theologe müsse auch Hilfsarbeiten annehmen, all dies sind weithin bekannte Hindernisse im Integrationsprozess. Usama al-Shahmani beschreibt sie mit großer Nüchternheit wie unter einem Brennglas und führt sie dadurch besonders eindringlich vor Augen. Als die Eltern 2007 nach 9 Jahren im Schweizer Exil gemeinsam mit den Töchtern schließlich in den Irak zurückkehren, bedeutet das einen Bruch in Aidas Lebens- und Seelengeschichte.
Für mich war im Irak inzwischen Flucht das Einzige, was ich nicht bereuen würde. Nach 3 Monaten war uns klar geworden, dass wir wertlos und rechtlos waren und dass ein Kampf dagegen nutzlos war. Beim Frühstück kam mein Vater ins Wohnzimmer. Er trank 2 Schlückchen von seinem Kaffee. »Ihr verhaltet euch wie Schweizer Mädchen. Ihr zeigt kaum Interesse an uns, wollt nichts mit uns zu tun haben. Eure Sorgen sind irgendwohin ausgewandert. Diese Distanz gefällt mir nicht, auch wenn ihr sie mit kühler Höflichkeit zu überspielen versucht. Das muss sich ändern. Verstanden?« »Ja, wir ändern es«, sagten wir und blieben stumm am Frühstückstisch sitzen. Was würde Daniel sagen, wenn er wüsste, wie meine Eltern mit mir kommunizierten?
Die Episoden der Vergangenheit schreibt Aida 10 Jahre später nieder, chronologisch ungeordnet, bruchstückhaft und assoziativ, so wie Erinnerung zu sein pflegt. Ankerpunkte in dieser emotionalen Irrfahrt sind einzelne arabische Worte, die besser als das deutsche Aidas Empfindungen auszudrücken vermögen, oder Sprichwörter, wie etwa der Titel des Romans »Im Fallen lernt die Feder fliegen«, eine passende Metapher für Aidas verschlungene Geschichte. Zugleich finden sich besonders gegen Ende dieses Romans auch schmucklose, ja geradezu spröde Passagen. Die Schlepperlogistik auf der Flucht der Mädchen zurück in die Schweiz, Einzelschicksale von Nebenfiguren und auch das Gespräch beim erneuten Asylantrag ähneln stilistisch eher informativen Tatsachenberichten als einer Romanhandlung. In gewisser Hinsicht sind Usama al-Shahmanis zum Teil weitgreifende Ausführungen und Gesprächsberichte jedoch die passende Form einer vielschichtigen therapeutischen Selbstreflexion. Am Ende ihres Gedankenprotokolls legt al-Shahmani seiner Protagonistin Aida folgende Worte in den Mund.
»Wenn ich auf Arabisch denke und auf Deutsch schreibe, präsentieren sich meine Gedanken klar, und doch weichen viele Bilder meiner Sprache aus wie Zierfische einem neugierigen Blick. Die feine Kerbe zwischen Denken auf Arabisch und Schreiben auf Deutsch lässt etwas verloren gehen. Manchmal wirken meine Sätze wie die hölzern geratene Übersetzung eines ergreifenden Gedichts.«
Usama al-Shahmanis Roman ist trotz oder gerade wegen seiner stilistischen Eigenheiten eine packende psychologische Studie über eine Heimatsuchende, die ihr seelisches Zuhause schließlich ganz unabhängig von ihrem Lebensumfeld in der Sprache findet. Diesen Roman zeichnet aus, dass er ganz ohne Lamento, Dramatisierung oder Anklage, aber auch frei von jeder Schönfärberei, die politischen, kulturellen und auch mentalen Folgen von Flucht, Fremde und Integration beschreibt.
Usama al-Shahmani, Im Fallen lernt die Feder fliegen, erschienen im Limmert Verlag in Zürich, 237 Seiten, 24 Euro. Und Sie hörten einen Beitrag von Cornelius Willenkemper. In seiner britischen Heimat ist Ian Sinclair einem weiten Publikum bekannt als jemand, der unermüdlich durch London läuft und sich streitbar in die Diskussionen um das Stadtbild einmischt. Dafür steht eines seiner bekanntesten Bücher, City of Disappearances, in etwa Die Stadt des Verschwindens, 2012 erschienen. An diesem Titel kann man schon erkennen, dass der Autor und Filmemacher Sinclair den Stadtraum als etwas Mehrdimensionales begreift, als einen Ort, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart lebende und verstorbene Personen begegnen können. Das gilt auch für einen schmalen Band, der nun ins Deutsche übersetzt wurde. Er heißt Blake's London und darin bezieht sich Ian Sinclair auf den romantischen Dichter William Blake. Vom Verlag wird dieser Text mit dem Begriff der Psychogeographie beworben. Und was das sein könnte, das habe ich den Übersetzer Sven Koch vor der Sendung gefragt.
Ja, das ist ein relativ schillernder Begriff, der von Ian Ende der 1990er Jahre aufgegriffen wurde, aber der eigentlich auf ein früheres Konzept von den Situationisten zurückgreift, wo man eben versucht, sich die Stadt selber zu erwandern und zu erschließen und quasi eine Art eigene Stadt zu erleben und wahrzunehmen. Und dieses Konzept, das hat Ian dann mehr oder weniger für sich adaptiert und hat eben versucht, die Geschichten oder die Hintergründe oder eben auch verborgene Flüsse, weil London hat relativ viel Flüsse, die vielfach überbaut worden sind, zu entdecken und ja ans Tageslicht zu fördern beziehungsweise literarisch in sein Werk zu integrieren und so einen eigenen literarischen Kosmos damit zu schaffen.
Herr Koch, es erreichen uns mehrere Bücher dieser Art aus Großbritannien. Robert McFarlane ist ja sehr populär mit seinen Wanderungen über Land, hat großen Erfolg auch bei der deutschen Leserschaft. Könnte man jetzt sagen, dass Ian Sinclair so etwas ist wie der urbane Zwilling der Unternehmungen von Robert McFarlane?
Glaube ich, das würde Ian eher nicht so sehen. Also der hat eher einen literarischen Ansatz. Ians Texte sind viel mehr Dichtung, während, also ich bin jetzt kein Experte für Robert McFarlane, aber der hat ja tatsächlich eher ein naturkundliches Interesse.
Ian Sinclair folgt in diesem Text, den Sie übersetzt haben, Blake's London, dem frühromantischen Dichter William Blake. Der hat von 1757 bis 1827 gelebt. London war wirklich seine Stadt, die er nie verlassen hat. Wie war denn Blakes Beziehung zu London?
Ich kann das jetzt vor allem über Ians Rezeption von Blake sagen, der eben Blake als eine Art Vorbild sieht oder Vorgänger tatsächlich gehend als London-Dichter, dessen Werk London als Grundlage von Inspirationen benutzt, also jetzt materiell die Sachen, die er eben beschreibt, aber eben von den Dingen, die er da sieht, auch ausgehend seine Visionen entwirft. In gewisser Weise ist Blake ein großes Vorbild für Ian. Das geht dann bis in biografische Details, wie das Ian in Albion Drive lebt und sein erstes Buch mit einem Kupferstich von Blake auf dem Cover veröffentlicht hat. Das ist schon ein tolles, zentrales Thema, dieser Blake für den Ian.
Da ist Ian Sinclair ja auch ein typischer Vertreter seiner Generation. Er kam ja selbst 1967 nach London. Das war die Zeit der großen Aufbrüche in der Lyrik. Beat-Poets haben sich zusammengetan und Lyrik veröffentlicht. Und viele dieser Autoren, Allen Ginsberg, Bob Dylan, Jim Morrison, früher auch Aldous Huxley, haben sich auf William Blake bezogen. Worin bestand denn die Faszination von Blake für diese Urban Poets der 1960er Jahre?
Also ich glaube, für viele dieser Dichter, die Sie jetzt da gerade genannt haben, ist Blake halt als Visionär interessant, der eine Utopie entwirft von einem besseren Leben, von einem Leben vielleicht auch in Einklang mit der Natur, eine antikapitalistische Zukunft. Und obwohl das bei Ian sicherlich auch eine Grundierung ist, ist sein Anknüpfungspunkt aber tatsächlich eher dieses Leben in London, dieses Wahrnehmen Londons und dieses genaue Hinschauen eben auf verborgene oder nicht sichtbare Phänomene. Und diese 60er Jahre Counterculture-Rezeption hat er mitbekommen, aber er kommt eben da wohl eher aus dem lyrischen oder textlichen Rezeption, dass er das eben aufgreift, was Blake tatsächlich auch macht. Zum Beispiel also Gedichte immer wieder überarbeiten oder seine Kupferstichplatten immer wieder überarbeiten. Und das ist eine Sache, die eben Ian auch macht. Der geht ja diese Spaziergänge, die auch Blake immer wieder gegangen ist, und überschreibt sozusagen in seinem Gehen und dann im Wiederschreiben seine Texte.
Ganz wichtig beim Gehen ist Ian Sinclair ein Text, den Blake selbst geschrieben hat. Ein, möchte ich fast sagen, etwas obskures Stück Literatur. Es heißt Jerusalem, the Emanation of the Giant Albion. Blake entwirft darin einen ganzen mythischen Kosmos und hat auch wirklich lange daran gearbeitet, die Jahre zwischen 1804 und 1820. Was ist das für ein Text und was fängt Ian Sinclair denn damit nun an in Bezug auf London?
Ja, also dieses Langgedicht von Blake, das ist für Ian tatsächlich ein relativ zentrales Werk. Es gibt ein sehr frühes Langgedicht, Suicide Bridge heißt es, in dem Sinclair die Söhne von dem Riesen Albion, diesem Giant Albion, als Figuren ins damalige London übersetzt. Also tatsächlich diese mythische Utopie ins zeitgenössische London mehr oder weniger überträgt und versucht, diese Sache für das London, das er wahrnimmt und er sieht, nutzbar zu machen.
Man kann an dem, was Sie bisher gesagt haben, schon hören, dass dieser Text Blakes London selbst etwas Labyrinthisches hat. Es ist ein sehr dichter Text, meandernd, voller Zitate, Bezüge und Wissensinseln. Wenn man jetzt gar nichts weiß von Blake oder von London, kann man sich hier leicht verirren, Herr Koch. Gibt es denn sowas wie einen Hinweis, den Sie unseren Hörern geben könnten zur Entschlüsselung dieses Vortrags?
Also, Sie haben recht, es ist ein meandernder Text. Aber was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, das ist ein mündlicher Text, der jetzt verschriftlicht wurde. Also, das ist eine Rede von Ihren. Man kann dieser Rede, wie den meisten Texten von Ihren, eigentlich immer ganz gut folgen, ohne dass man alles verstehen muss. Also man sollte sich nicht abschrecken lassen, dass da manches drinsteht, was man vielleicht erst nicht versteht. Am Ende des Textes wird es plötzlich alles klar und man denkt sich, ach, das war ein Wahnsinnsritt, aber toll, stimmt alles.
William Blake gehört ja zum Kreis der Frühromantiker. Er hat, Sie haben es erwähnt, eigene Schöpfungsmythen geschaffen. Er hatte, das ist auch ganz interessant, von Kindesbeinen an religiöse Visionen. Er hat viele Bildzeugnisse hinterlassen. Geflügelte Wesen, Engel, Drachen, Monster. Er hat ja auch mit seinen Kupferstichen Dantes göttliche Komödie illustriert. Ich habe dem, was Sie eben gesagt haben, schon entnommen, dass Sinclair zu diesen visionären Qualitäten eher auf Abstand geht. Ist das richtig?
Ja, da gibt es schon auch eine gewisse Offenheit für diese Phänomene. In seinen Texten werden diese Sachen angesprochen, aber es ist nicht unbedingt so, dass er in eine okkulte Richtung geht und sagt, das ist dann so und so, sondern das sind für ihn Phänomene, die sozusagen gleichberechtigt nebeneinander stehen können.
Apropos Okkultes, in dem Text Blake's London oder in dem Vortrag ist immer wieder auch die Rede von Energiepunkten, von einem energetischen Stadtplan, einmal auch von druidischen Kultstätten und durchaus auch affirmativ von alten Kraftquellen. Wir, Herr Koch, leben hier ja in Deutschland in einem Land, in dem noch bis vor wenigen Jahrzehnten Thingplätze und alte keltische Stätten dem Faschismus dienten und ja, empfinden vielleicht etwas wie Unbehagen, wenn man sowas liest. Ist die Psychogeografie da eher unbefangen?
Ich weiß nicht, ob das unbefangen ist. Das würde man wahrscheinlich im britischen Sprachraum überhaupt nicht so wahrnehmen, dass das eine nationalistische Lesart geben könnte, wenn man sich auf Orte oder so bezieht. Weil die Kelten sind zwar noch präsent in Britannien, aber danach kamen dann die Germanen und es kamen die Normannen. Also da gibt es so viele Überlagerungen, so viele Schichten, die eben dann zum Erschließen und Entdecken wieder sehr interessant sind.
Lassen Sie uns noch auf einen anderen Aspekt kommen. Die Frühromantik, zu der William Blake ja gehörte, hat ja sehr mit den Folgen der Moderne gerungen, nämlich mit der Industrialisierung. Ian Sinclair wiederum sieht viele Veränderungen in London kritisch. Er wendet sich auch in diesem Vortrag gegen Spekulationen und die Kommerzialisierung der Stadt. Und er war auch einer der größten Gegner der Olympia-Bewerbung Londons und der damit verbundenen kommerziellen Veränderungen. Sehen Sie da so eine Art Parallele bei Sinclair und bei Blake?
Da gibt es auf alle Fälle natürlich diese Parallele, diese Fortschrittskritik. Aber das ist jetzt, glaube ich, keine echte politische Message, die von Sinclair da ausgeht. Ich glaube, es geht ihm eher darum, dass es immer mehr Lesarten und mehr Sichtweisen auf städtische Phänomene gibt, als die herrschende oder die von Projektentwicklern gerne gezeigt werden.
Abschließend und durchaus charmant räumt Ian Sinclair auch noch mit einem Irrtum auf, den Grabstein von William und Catherine Blake betreffend. Von diesem Grabstein ist in vielen Stadtführern und Literaturgeschichten die Rede. Es sollen da Münzen auftauchen, er ist mit Blumen geschmückt. Wie ist denn da die Lage? Was erzählt uns Sinclair?
Ja, also das, was er dann ja in Blake's London auch aus dieser City of Disappearances beschreibt, dass diese jetzt mythologisierte Grabstätte eigentlich durch eben so eine Projektentwicklung einfach mal gesetzt wurde und man sagt, das ist jetzt hier der Grabstein von Blake, aber man weiß es eigentlich gar nicht. Und das sind genau diese blinden Flecken, auf die er immer in seinen Werken immer sehr, sehr gern aufmerksam macht. Und das ist natürlich schon sehr, sehr charmant.
Sagt Sven Koch zu Ian Sinclair, Blake's London, erschienen in der Friedenauer Presse bei Matthes und Seitz. 46 Seiten, 14 Euro. Und Sven Koch hat gemeinsam mit Jürgen Gebretzkia Biher übersetzt. Und hier noch ein Hinweis. Die Frankfurter Poetikvorlesung 2020 steht in diesem Jahr Corona-bedingt online. Man kann sie also nachhören. Sie trägt den Titel Poesie und Prognose und wird gehalten von der Lyrikerin Monika Rink. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht es jetzt weiter mit Forschung aktuell. Dazu begrüßt sie Monika Seinsche. Und hier dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.